Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören.
Wir haben damit ein umfassendes Maßnahmenpaket verabredet, das natürlich die Lebenssituation vieler Menschen beeinflusst und das dazu führt, dass die Kontakte stark reduziert werden. Und deshalb möchte ich alle ganz eindringlich bitten, auch in den nächsten Tagen von Kontakten, die nicht unbedingt notwendig sind, Abstand zu nehmen und damit einen Beitrag zu leisten, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Berlin. Die deutsche Politik zieht die Notbremse. Es hatte sich schon abgezeichnet in den vergangenen zwei Tagen. Ein erneuter sogenannter harter Lockdown steht bevor. Harter Lockdown, das ist auch die Erkenntnis der Politik. Der sanfte Lockdown hat nichts bewirkt. Die Infektionszahlen steigen inzwischen wieder und der Satz, Deutschland kommt bislang gut durch die Pandemie, der gilt schon längst nicht mehr. Unser erstes Thema heute. Wir schauen auch nach Sachsen, wo die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im Bundesvergleich inzwischen am höchsten ist und wo die Landesregierung schon im Vorfeld der heutigen Bund-Länder-Gespräche strenge Regeln beschlossen hat. Und wir sprechen in dieser Sendung über den Brexit, der nach einer weiteren Verhandlungsrunde und einer weiteren Deadline immer noch keinen Deal hat. Und im Anschluss an diese Sendung gibt es wie jeden Sonntag das Sportgespräch, heute zum Thema Rassismus im Sport. Als am Freitag fast 30.000 Neuinfektionen mit Covid-19 innerhalb eines Tages gemeldet wurden, da kam spürbare Bewegung in die Politik. Und dann ging es ganz schnell. Heute früh haben sich die Regierungschefs aus Bund und Ländern wieder mal getroffen. Und schon am Mittag wurde verkündet, ein neuer Lockdown kommt. Er kommt ab Mittwoch. Hart soll er sein, dieser Lockdown. Aber auch dieses Mal gibt es einige Ausnahmen. Johannes Kuhn hat die Einzelheiten zum neuen Lockdown und er fasst die Reaktion darauf zusammen.
Bund und Länder hatten vorgearbeitet. An diesem Sonntagvormittag deshalb keine Mammutsitzung, sondern 60 Minuten Feinabstimmung. Die Botschaft danach, die Welle ist nicht gestoppt, die Zahlen steigen sogar wieder.
Das bedeutet, dass wir auch sehr viele Tote zu beklagen haben. Und wir wissen, dass auch das Gesundheitssystem schon sehr stark belastet ist. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder bilanziert sogar:
Corona ist außer Kontrolle geraten.
Von Mittwoch bis zum 10. Januar soll die Bevölkerung ihre Kontakte nun massiv reduzieren. Der Einzelhandel muss deshalb bundesweit schließen. Ausnahmen gibt es für Lebensmittel und den täglichen Bedarf, zum Beispiel Apotheken, Tankstellen, Drogerien oder Tierbedarf. Auch Friseursalons müssen schließen. Bundesweit einheitlich auch die privaten Kontaktregeln. Es bleibt bei maximal 5 Personen aus 2 Haushalten. Die Ausnahmen über die Weihnachtstage: Ein Hausstand darf 4 weitere Personen plus Kinder empfangen, allerdings muss es sich um unmittelbare Verwandte handeln. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller appelliert einmal mehr an die Eigenverantwortung der Bürger.
Ja, es sind Dinge natürlich auch weiterhin möglich. Es sind Dinge im Zusammenhang mit Weihnachten und Silvester möglich. Aber man muss auch nicht alles machen, was möglich ist, sondern man muss sich jetzt auch selbst prüfen.
Auch in Kitas und Schulen sollen die Kontakte ab Mittwoch deutlich eingeschränkt werden. Hier haben die Länder aber Spielraum, ob sie Schulen schließen oder Digitalunterricht anbieten. Zudem können sie die Notbetreuung flexibel auslegen. Bayern zum Beispiel schließt Schulen und Kitas komplett. Mecklenburg-Vorpommern wiederum empfiehlt zwar, Kinder zu Hause zu lassen. Kitas und Schulen bis zur 6. Klasse bleiben aber dennoch offen, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Die Eltern, die diese Betreuung nicht organisieren können, weil sie zum Beispiel arbeiten müssen, können weiter die Kita nutzen. Es geht diesmal nicht darum, wer ist in welchem Berufszweig, sondern es gilt grundsätzlich für Eltern, die die Betreuung nicht ermöglichen können.
An Silvester bleibt es bei den 5er Kontaktbeschränkungen. Auf den Straßen wird es bundesweit ein Versammlungsverbot geben. Privates Feuerwerk daheim bleibt erlaubt, allerdings gibt es in diesem Jahr ein Pyrotechnik-Verkaufsverbot. Eine weitere Maßnahme: In Alten- und Pflegeheimen soll das Personal nun mindestens 2-mal wöchentlich getestet werden. Liegt der Inzidenzwert bei über 200, dürfen Heimbesucher nur noch mit negativen Corona-Test eingelassen werden. Ausgangsbeschränkungen in solchen Hochrisikogebieten werden vorgeschlagen, sind aber nicht verpflichtend. Die Reaktionen fallen gemischt aus. So bilanziert FDP-Chef Christian Lindner:
Diese Notbremse ist angesichts der Entwicklung der Pandemie nachvollziehbar. Die Notbremse ersetzt aber nicht eine dauerhaft durchhaltbare Strategie.
Und Grünen-Co-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert:
Erstens, dass für Kita und Schulen schnell digital aufgerüstet wird. Zweitens, dass es eine unkomplizierte, unbürokratische Notbetreuung für alle Menschen gibt, die das nötig haben. Des Weiteren erwarte ich von der Bundesregierung, dass bei den Wirtschaftshilfen nicht geknapst wird.
Dass geknapst wird, kritisiert der Einzelhandel. Der hätte sich wie die Gastronomie im Dezember eine 75-prozentige Umsatzerstattung gewünscht. Stattdessen erhalten Händler die sogenannte Überbrückungshilfe 3. Diese sieht Fixkostenerstattungen von bis zu 90% vor, maximal 500.000 Euro monatlich. So sagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands HDE, unserem Hauptstadtstudio.
Die Überbrückungshilfe 3 selber ist nicht nur in der Höhe gedeckelt, sondern halt auch in den Zugangsvoraussetzungen. Und das wird dazu führen, dass gerade auch große Modehäuser und Filialunternehmen hier völlig leer ausgehen werden. Diese Wirtschaftshilfen werden nicht ankommen.
Zustimmung für die Schließungen kommt dagegen von den Ärzteverbänden. Der Hartmann-Bund erklärte, es sei eine rote Linie erreicht, der Lockdown deshalb alternativlos. Wie es mit dem Lockdown weitergeht, soll am 5. Januar entschieden werden.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Heute wurden bereits Befürchtungen laut, dass viele Menschen die verbleibenden 2 Werktage bis Mittwoch noch nutzen könnten, um noch schnell Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Kanzleramtschef Helge Braun hat deswegen heute schon gewarnt vor überfüllten Innenstädten. Er sagte im ARD-Fernsehen, die Corona-Infektionszahlen seien jetzt so hoch, dass die Kontakte unmittelbar reduziert werden müssten. Zu Beginn der Pandemie waren die ostdeutschen Bundesländer vergleichsweise wenig betroffen. Das ist in dieser zweiten Welle deutlich anders. Besonders Sachsen hat den höchsten Wert, was die 7-Tage-Inzidenz angeht. Das Bundesland hat deswegen schon vor der heute getroffenen Bund-Länder-Vereinbarung härtere Regeln beschlossen. Und die gelten nicht am Mittwoch, sondern bereits ab Montag, also ab morgen, inklusive teilweise Ausgangssperre. Aus Sachsen wirft unser Landeskorrespondent Alexander Moritz einen Blick voraus.
In Sachsen grassiert das Coronavirus ungebrochen weiter. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI am Sonntag über 2000 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Besonders betroffen sind weiterhin die Landkreise Görlitz und Bautzen sowie der Erzgebirgskreis. Die 7-Tage-Inzidenz stieg hier auf über 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Erzgebirgskreis war laut Aussage des Landrats in der vergangenen Woche jeder 2. Corona-Test positiv. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen haben dort offenbar nicht gewirkt. Der Landrat führt das unter anderem darauf zurück, dass Infizierte möglicherweise bewusst Kontaktpersonen verschweigen, um sie vor der Quarantäne zu bewahren.
Man schwindelt. Im vollen Bewusstsein oder wahrscheinlich nicht einmal im Bewusstsein, dass man damit genau diese Entwicklung, die wir haben, auch in den Fallzahlen weiter vorantreibt.
Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen warnen die Krankenhäuser immer lauter vor einer drohenden Überlastung. Die macht sich mancherorts auch schon bemerkbar. Das zeigt etwa der Bericht eines Rettungssanitäters aus dem Landkreis Bautzen. Er musste am Samstag eine Covid-19-Patientin mit Atemnot über eine Stunde lang in einen benachbarten Landkreis bringen, weil alle Krankenhäuser im Umkreis keine Kapazitäten mehr frei hatten. Solche Berichte häufen sich inzwischen. Mehrere Krankenhäuser haben zwischenzeitlich Aufnahmestopps verhängt. Noch aber sei die Notfallversorgung in Sachsen insgesamt gesichert, sagte am Freitag Christoph Josten, der medizinische Leiter des Universitätsklinikums in Leipzig.
Sollte es aber so weitergehen mit dem exponentiellen Anstieg der Kranken, dann werden wir in diesem Bereich kommen, wir uns eine ethische Fragestellung erlauben müssen oder auch eine gewisse Triagierung.
Das bedeutet, Krankenhäuser müssten entscheiden, welche Patienten überhaupt noch intensivmedizinisch behandelt werden können. Betten stehen zwar zur Verfügung, doch wegen Corona-Ausbrüchen unter dem medizinischen Personal fehlt es an Pflegekräften für die aufwendige Betreuung von Beatmungspatienten. Einige Krankenhäuser wie in Oschatz oder Bautzen erwägen inzwischen, mit Covid-19 infiziertes Pflegepersonal weiterarbeiten zu lassen, wenn die Betroffenen keine Symptome haben. Sie sollen dann abgeschottet arbeiten und sich nur um Covid-Positive kümmern.
Wir tun alles, was wir können, aber wir können nicht mehr lange durchhalten, wenn dieser Anstieg an Patienten ist. Und wir haben das Plateau nicht erreicht. Wenn ich Ihnen die Statistiken zeige, geht es noch weiter steil nach oben. Das heißt, wir rechnen mit der hohen Belastung der Krankenhäuser erst in 10 bis 14 Tagen.
In etwa so lange dauert es, bis bei schweren Verläufen Patienten auf der Intensivstation versorgt werden müssen. Damit es möglichst wenige Neuansteckungen mehr gibt, gilt ab morgen in Sachsen ein strenger Lockdown. Die eigene Wohnung darf man nur noch mit triftigem Grund verlassen, vor allem zum Arbeiten. Zum Einkaufen oder Sport treiben darf man sich maximal 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gilt eine Ausgangssperre mit noch strengeren Ausnahmen. Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben ab Montag größtenteils geschlossen. Die Regierung sei zu diesem Schritt gezwungen gewesen, so Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich.
Ein Abbremsen der Pandemie hat nicht funktioniert. Wir müssen nun jedoch den rasenden Zug der Infektion endlich stoppen. Nur so können wir in absehbarer Zeit die Maßnahmen wieder lockern, unseren Alltag wieder aufnehmen und unsere Wirtschaft endlich wieder hochfahren.
Die Polizei scheint die Corona-Regelungen derweil stärker durchzusetzen. In Dresden verhinderte sie am Samstag eine verbotene Querdenken-Demonstration. In mehreren sächsischen Städten wurden private Feiern aufgelöst und Bußgelder wegen Verstoß gegen die Maskenpflicht verteilt.
Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, war das, wo bereits ab morgen ein harter Lockdown gilt. Bund und Länder haben bei ihrer Konferenz heute ja Einigkeit demonstriert, aber schon jetzt ist klar, die Regeln unterscheiden sich also auch dieses Mal von Land zu Land. Nächtliche Ausgangssperren wird es wohl neben Sachsen auch in Thüringen, Bayern und Brandenburg geben. Auch im Umgang mit Schulen und Kitas gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, ob die Schulen ganz geschlossen bleiben oder nur die Präsenzpflicht teilweise oder ganz aufgehoben wird. Auf deutschlandfunk.de finden Sie dazu eine Übersicht, wie die einzelnen Bundesländer die heutigen Beschlüsse umsetzen. Die Sitzung über den erneuten Lockdown, die war heute Vormittag also schnell beendet. Die eigentlich allerletzte Sitzung in Sachen Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien, die ging heute ebenfalls zu Ende, aber wieder mal ohne Ergebnis. Nicht nur langsam drängt da die Zeit, denn bis Ende dieses Jahres muss der Deal ja stehen oder eben nicht. Dann läuft die Übergangsphase aus, in der die alten Regeln noch gelten. Dann gilt Deal oder No Deal. Noch am Mittwoch hieß es da aus Brüssel, Sonntag, heute ist Deadline, aber es gibt offenbar immer noch eine weitere Deadline. Die Chancen auf einen Vertrag sind dadurch aber nicht gestiegen. Christine Heuer über die heutigen Verhandlungen und die Reaktion darauf aus London.
Nun also noch eine Extrameile. Trotz aller Erschöpfung nach mehr als einem Jahr zäher Verhandlungen setzen Großbritannien und die EU ihre Brexit-Gespräche noch einmal fort. Diesmal gibt es keine Deadline. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach ihrem jüngsten Telefonat mit Britanniens Premier Boris Johnson.
We both think that it is responsible at this point in time to go the extra mile.
Wir glauben beide, dass es beim jetzigen Stand verantwortlich ist, sich nochmal richtig ins Zeug zu legen. Wir haben unsere Unterhändler beauftragt, die Gespräche fortzusetzen und herauszufinden, ob eine Einigung erreicht werden kann, auch noch in dieser späten Phase.
Even at this late stage.
In London ließ Boris Johnson eine gleichlautende Erklärung verbreiten. Dann berief er sein Kabinett ein, nur um gleich darauf wieder Wasser in den Wein zu schütten. Der wahrscheinlichste Ausgang der Sache sei, dass man sich auf den No-Deal vorbereiten müsse, sagte der Premierminister vor Journalisten.
We're still very far apart on some key things.
Wir liegen in Schlüsselfragen immer noch sehr weit auseinander. Aber wo Leben ist, ist Hoffnung. Wir sprechen weiter und schauen, was wir tun können. Großbritannien wird sicher nicht den Verhandlungstisch verlassen. Während beide Seiten sich auf die Extrameile machen, macht die britische Marine mobil. Zum Jahresende sollen 4 ihrer Schiffe im Ärmelkanal liegen, um französische Fischer am Fischen in fremden Fischgründen zu hindern, den britischen nämlich. Die Maßnahme folgt dem No-Deal-Szenario, das in Großbritannien die einen erschreckt, andere aber sehr erfreut. Allen voran die Brexit-Hardliner in Johnsons eigener Partei, die damit drohen, ihn zu stürzen, wenn er Kompromisse mit Brüssel eingeht. In Wahrheit gehe es Johnson nur darum, seine Haut zu retten, sagt Labour-Mann Ed Miliband. Alles andere sei nur vorgeschoben und deshalb so auffallend unlogisch. Was die Regierung sagt, ist, wir nehmen den No-Deal in Kauf, das würde Zölle auf alles bedeuten. Wegen theoretischer Drohungen für die Zukunft, dass es vielleicht irgendwann einmal Zölle auf einige Waren geben kann. Das hat weder Hand noch Fuß. Das ist so, als würde man sagen, mein Dach könnte in 5 Jahren undicht werden, also lasst uns das Haus jetzt abreißen.
That makes no sense. That's like saying, I'm worried my roof is going to leak in 5 years time, so let's bulldoze the house now.
Die rechte Boulevardpresse bläst derweil zum Halali auf die EU und die deutsche Kanzlerin. Merkel will, dass Großbritannien über Glasscherben kriecht, titelte die Sunday Mail. In Anführungszeichen, als handele es sich um ein Zitat. Ist es auch, aber nicht, wie man annehmen muss, aus EU-Kreisen, sondern aus britischen. Keine Geschichte also eigentlich, aber geeignet, um die Briten gegen Europa aufzustacheln und so hinter Boris Johnson zu versammeln. In schwierigen Zeiten, denn die kommen auf das Königreich zu. Ohne Deal werden manche Medikamente knapp, frisches Obst und Gemüse ebenfalls. Schon jetzt stauen sich Lkw und Schiffe, Container können nicht entladen werden. Honda hat die Produktion auf der Insel eingestellt, weil Fertigungsteile nicht ankommen. Das gleiche gilt für Kinderspielzeug und das kurz vor Weihnachten. Großbritanniens Industrie mahnt, ein Deal sei unverzichtbar und klagt, die Regierung sei nicht vorbereitet auf den Brexit-Vollzug. Sie sage nicht, worauf genau sich die Wirtschaft einstellen muss. Den Premierminister scheint das zu überraschen. Er hat aber einen Rat für Unternehmen und Lieferanten. Schaut einfach auf der Website der Regierung im Internet nach.
Anybody who needs to know what to do, get onto gov.uk/transition, see what needs to be done.
Die Chancen auf einen Brexit ohne Vertrag sind gestiegen. Und selbst der britische Premierminister Boris Johnson hält dieses Szenario inzwischen für wahrscheinlich, aus London berichtete Christine Heuer. Seit Monaten gehen in Belarus tausende Menschen sonntags auf die Straße und seit Monaten reagiert das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko mit Festnahmen und Gewalt auf die Proteste, so auch heute. Die Demonstrierenden aber haben inzwischen ihre Strategie geändert, hin zu mehr dezentralen Veranstaltungen, und die Oppositionsführerin ist seit der Präsidentschaftswahl vom August regelmäßig in Europa unterwegs, um für ihre Sache auch im Ausland zu werben. Heute war Svetlana Tichanowskaja in Berlin und Sabine Adler konnte dort mit dir sprechen.
Über 70 Festnahmen am heutigen Sonntag meldet die Menschenrechtsgruppe Wiesna 96. Statt eines großen Marsches setzten sich viele kleine Gruppen in Bewegung, allein in Minsk über 120. Eine Taktik, die der Polizei den Einsatz erschweren soll. Politisch steht das Land seit Monaten in einer Sackgasse. Die unermüdlichen Proteste gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl und für eine neue Abstimmung führten bislang nicht zum Rücktritt von Alexander Lukaschenko, der seinerseits auch kein wirksames Mittel gegen die Demonstrationen hat. Das Referendum, das er dem russischen Präsidenten Putin im Sommer in Sotschi als Ausweg aus der Krise versprochen hat, wird nicht kommen, vermutet die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja.
Das Referendum hat er fallen gelassen. Er hat die Taktik geändert. Er hat verstanden, dass sich an einem Referendum niemand beteiligen würde. Also beruft er jetzt die Nationalversammlung ein und ernennt die Leute, die dort vertreten sein sollen. Was soll das werden? Soll er mit seinem Spielzeug spielen? Aber die Meinung der Weißrussen ist das nicht.
Im Interview mit dem Deutschlandfunk bat die 38-Jährige bei ihrem Besuch in Berlin Europa eindringlich um Unterstützung. Die EU sei viel zu langsam bei der Ausweitung von Sanktionen gegen das Regime.
In die Sanktionsliste sollten nicht nur die Leute aus dem Staatsapparat aufgenommen werden, die dort ohnehin schon oft standen. Auf die Liste gehört der Schuldirektor, der bei den Wahlen Fälschungen zugelassen hat, die OMON-Einsatzkräfte, die Polizisten, die die Demonstrationen auseinandergetrieben, Leute geschlagen haben. Das muss auch die niedrigen Ränge betreffen, damit es eine Wirkung hat. Damit jeder von ihnen fürchtet, auf diese Liste zu kommen. Ob Lukaschenko da draufsteht oder nicht, ist egal. Das hat ohnehin nur symbolischen Wert.
2011 hätte es 850 Verhaftungen und 130 Leute auf der Sanktionsliste gegeben. Jetzt seien es über 30.000 Verhaftungen, aber nur 60 Personen. Tichanowskaja, deren Mann eigentlich bei der Präsidentschaftswahl kandidieren sollte und schon seit Mai in Einzelhaft sitzt, bittet die internationale Gemeinschaft zudem um juristische Hilfe bei der Ahndung der Vielzahl von Menschenrechtsverbrechen in ihrem Land.
Wir rufen jedes Land auf, das in seinem Gesetz die universelle Gerichtsbarkeit verankert hat, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall auf der Welt verfolgen kann, fangt jetzt mit Ermittlungen an. Ermittelt Folterverbrechen in Belarus. Es darf keine Straflosigkeit geben. Unsere Einsatzkräfte denken, dass ihnen mit ihren Gesichtsmasken, mit denen sie keiner erkennt, nichts passiert.
Litauen hat ein erstes Ermittlungsverfahren eröffnet, auch weil die Justiz in Belarus trotz der Vielzahl der Foltervorwürfe untätig geblieben ist. Ihr Land sei in den Händen eines terroristischen Regimes, das seine Bürger in Angst und Schrecken halte, sagte die Oppositionelle. Verschärfen könnte sich die Situation noch einmal, wenn die Landesgrenzen geschlossen werden. Das soll ab dem 21. Dezember geschehen. Ausreisen dürfen dann nicht mehr über die Straßengrenzen erfolgen, sondern ausschließlich über Flughäfen. Dass Lukaschenko das Ausreiseverbot als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie angekündigt hat, können seine Landsleute gar nicht verstehen. Wenn überhaupt, würde ein Einreiseverbot Sinn machen, so die Kommentatoren.
Sabine Adler im Gespräch mit der belarussischen Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Und wir kommen zu einem weiteren Oppositionspolitiker, zum russischen Dissidenten Alexei Nawalny. Im August überlebte Nawalny nur knapp einen Anschlag. Damals war er auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen. Und schnell war klar, der Kreml-Kritiker wurde mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet. Für die EU ist die Sache eindeutig. Die russische Regierung war daran beteiligt, was die wiederum vehement bestreitet. Nun berichtet die britische Sunday Times, die Attentäter haben offenbar unmittelbar nach dem Anschlag ein zweites Mal versucht, Nawalny zu vergiften. Einzelheiten von Imke Köhler.
Die Sunday Times beruft sich auf Quellen westlicher Geheimdienste. Von ihnen will sie erfahren haben, dass ein zweiter Mordanschlag auf Alexei Nawalny verübt wurde, nachdem der erste fehlgeschlagen war. Der Kreml-Kritiker Nawalny war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Kurz bevor er bewusstlos wurde, soll er noch gesagt haben: Ich sterbe, ich bin vergiftet worden. Nach einer Notlandung in Omsk konnten Ärzte aber sein Leben retten. Der Sunday Times zufolge rasten die mit dem Mord beauftragten Agenten ihrerseits aber auch ins Krankenhaus, um Nawalny, der im Koma lag, ein zweites Mal zu vergiften. Allerdings schlug auch dieser Versuch fehl. Der Vorgang zeige, so die Sunday Times, wie sehr der Kreml das Mittel des politischen Mordes einsetze, um Kritiker einzuschüchtern. Nawalny konnte schließlich nach Deutschland ausgeflogen und in der Berliner Charité behandelt werden. Nach Angaben von 3 europäischen Laboren ist der Kreml-Kritiker mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden, der zur Nowitschok-Gruppe gehört. Die EU vermutet die russische Regierung hinter dem Anschlag. Präsident Putin sieht keine Grundlage für strafrechtliche Ermittlungen im Fall Nawalny.
Die britische Sunday Times berichtet, unmittelbar nach dem ersten Anschlag auf Alexei Nawalny haben Attentäter offenbar ein weiteres Mal versucht, den Oppositionspolitiker zu vergiften. Imke Köhler hat darüber berichtet. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung folgt jetzt noch der Blick in die Zeitungen von morgen, heute von Michael Hesse.
Es geht um den harten Lockdown, mit dem die Coronavirus-Pandemie eingedämmt werden soll. Für viele Zeitungen ist dies eine überfällige Konsequenz aus den nun erst sichtbaren Fehlern. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Verantwortung nicht allein auf Seiten der Regierung. Wer nicht hören will, muss fühlen. So altmodisch und abstoßend dieser Spruch klingt, so treffend beschreibt er doch, was passiert ist. Denn auch wenn die Verlockung sehr schnell groß sein wird, der Politik, der Regierung oder den Ministerpräsidenten die Schuld zuzuweisen, diesen Schlamassel haben sich alle gemeinsam eingebrockt. Das Kollektiv hat versagt. So muss man das zusammenfassen. Man sei eben zu leichtfertig mit den Gefahren umgegangen, findet die Augsburger Allgemeine. Jetzt wird Härte verordnet, weil es nicht mehr anders geht. Vorwerfen kann man den Mächtigen des Landes, dass sie zu lange an den mündigen Bürger geglaubt haben. Dass nun die Freiheit eines jeden rigide beschnitten wird, müssen sich hierzulande Millionen selbst vorwerfen. Für die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sind die Maßnahmen überfällig. Am 3. Advent handelten die Verantwortlichen. Voraus ging eine flehende Rede der Kanzlerin im Bundestag und ein rasches Umdenken in einer ganzen Reihe von Staatskanzleien. Kurz vor knapp geht das Land nun also in die Weihnachtszwangsruhe, schließt Läden und Schulen im letzten Moment, um ein Superspreader-Jahresende zu verhindern. Es war eine notwendige Entscheidung und es war eine Entscheidung, die sehr spät kommt. Das Handelsblatt sieht vor Deutschland auch einen Rückschlag im internationalen Vergleich. In der Rückschau der Corona-Krise hat die Zeit von Oktober bis Anfang Dezember allerdings das Potenzial, als Phase der Katastrophenbeschleunigung einzugehen. Anders als etwa in Italien, das durch frühes Handeln nun wieder besser dasteht. Und die Heilbronner Stimme meint, wer jetzt klagt, dass Weihnachten nicht mit der ganzen Familie und Silvester ohne Böller stattfindet, der hat die Tragweite immer noch nicht verstanden. Die Gesellschaft muss akzeptieren, dass die Light-Version des Lockdowns nicht ausgereicht hat. Statt verantwortungsbewusster Selbstbeschränkung nutzten viele jedes erdenkliche Schlupfloch. Die Mittelbayerische Zeitung rät daher: Nun haben wir alle, also wirklich alle Bürger in unserem Land, es in der Hand, Solidarität und Disziplin zu üben. Wir müssen die nächsten Wochen an Weihnachten und über den Jahreswechsel mit bitteren Einschränkungen leben. Covid-19 überwinden und bald wieder normal und frei leben zu können, darum geht es. Die Zeitung Die Welt warnt auch deshalb vor Pannen bei den Impfungen. Viele Bürger werden den harten Lockdown ertragen, weil sie hoffen, dass es ab Januar wirklich besser wird. Sollte sich im Januar wieder politisches Zögern und Versagen bei der Umsetzung offenbaren, wäre das fatal. Wenn es dann heißt, man komme bei den Impfungen wegen organisatorischer Probleme langsamer voran als gedacht, dann werden viele endgültig die Geduld verlieren, schreibt Die Welt. Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, bringt es der Wiesbadener Kurier zum Ende der Presseschau auf den Punkt.
Und das war die Presseschau heute von Michael Hesse. Vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt im Anschluss das Sportgespräch. Mein Name ist Benedikt Schulz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.